Wenn man den Kirschbaumweg Nummer 17 sucht, braucht man nur den Polizisten an der Straßenkreuzung zu fragen. Er wird seinen Helm ein bisschen beiseite rücken, sich nachdenklich am Kopf kratzen, dann seinen dicken, weiß behandschuhten Finger ausstrecken und sagen, erst rechts, dann zweite Querstraße links, dann wieder scharf rechts und schon ist man da. Guten Morgen. Die Nummer 17 ist das kleinste Haus in der Straße. Außerdem ist es das einzige, das etwas verwittert aussieht und neu gestrichen werden müsste. Aber Mr. Banks, dem es gehört, erklärte Mrs. Banks, entweder könne sie ein hübsches, sauberes, behagliches Haus haben oder 4 Kinder. Aber nicht beides zugleich. Das könne er sich nicht leisten. Mrs. Banks überlegte sich die Sache ein Weilchen und kam zu dem Ergebnis, dass sie doch lieber Jane haben wollte, ihre Älteste, und Michael, ihren Zweiten, und die Zwillinge, John und Barbara, die Jüngsten. Damit war der Fall erledigt und Familie Banks lebte also in Nummer 17, betreut von Mrs. Brill, die für sie kochte, von Ellen, die den Tisch deckte, und Robertson A., der den Rasen schnitt, Messer und Schuhe putzte und seine Zeit und mein Geld vergeudete, wie Mr. Banks immer sagte. Natürlich war auch Katie da, das Kindermädchen, die allerdings zu der Zeit, von der hier die Rede ist, die Nummer 17 schon verlassen hatte. »Ohne Kündigung von deiner oder ihrer Seite«, sagte Mrs. Banks. »Und was mache ich jetzt?« »Eine Anzeige aufgeben, meine Liebe«, sagte Mr. Banks, während er sich die Schuhe anzog. »Ich wünschte nur, Robertson A. liefe auch ohne Kündigung davon. Er hat mal wieder nur einen Schuh geputzt und den anderen vergessen. Ich komme mir geradezu windschief vor.« »Das ist doch ganz egal«, erwiderte Mrs. Banks. »Sag mir lieber, was ich wegen Katie tun soll.« »Ich weiß nicht, was ich jetzt noch tun ließe, nachdem sie einmal fort ist«, entgegnete Mr. Banks. »Aber ich an deiner Stelle, ich...« »Also ich würde eine Anzeige in die Morgenpost setzen, aus der hervorgeht, dass Jane und Michael und John und Barbara Banks, ganz zu schweigen von ihrer Mutter, zu einem möglichst niedrigen Lohn die allerbeste Kinderfrau suchen, und zwar sofort.«
Um 7:25 Uhr verabschiedete sich Herr Phileas Fogg von seinen ehrenwerten Freunden, nachdem er beim Whist einen Gewinn von 20 Guineen eingeheimst hatte. Um 7:50 Uhr betrat er sein Haus. »Passepartout, in 10 Minuten reisen wir ab. Wir machen eine Reise um die Welt.« Passepartout riss die Augen auf. »Reise? Um die Welt?« »In 80 Tagen«, versetzte Herr Fogg. »Also vorwärts. Wir brauchen bloß einen Reisesack. Tu 2 wollene Hemden hinein und 3 Paar Strümpfe. Was wir sonst noch benötigen, kaufen wir unterwegs. Marsch!« Passepartout hätte gern etwas darauf erwidert, doch er konnte nicht. Mechanisch traf er seine Vorbereitungen zur Reise um die Welt in 80 Tagen. War er an einen Narren geraten? Um 8 Uhr hatte Passepartout den kargen Reisesack gepackt. Herr Fogg stand bereit. Unter dem Arm hielt er Bradshaws Eisenbahn- und Schifffahrtskursbuch und Universalführer, aus dem er alle für die Reise notwendigen Unterweisungen zu schöpfen gedachte. Er nahm Passepartout den Reisesack aus den Händen und tat ein dickes Bündel Banknoten hinein. »Da, nimm den Sack, gib aber gut Acht auf ihn«, bemerkte er, »es liegen 20.000 Pfund drin.« Phileas Fogg bestieg mit seinem Diener einen Einspänner, der die beiden nach dem Bahnhof Charing Cross fuhr. Gerade als Phileas Fogg den Kutscher für die Fahrt bezahlte, trat ein Bettelweib mit einem Kind an der Hand auf ihn zu und bat um eine Gabe. Herr Fogg nahm die 20 Guineen aus der Tasche, die er vorhin beim Whist gewonnen hatte, und drückte sie der Bettlerin in die Hand. Passepartout hatte ein Gefühl, als träten ihm die Tränen in die Augen. Sein Herr hatte einen Platz in seinem Herzen gewonnen. Herr Fogg betrat nun gemeinsam mit Passepartout den großen Wartesaal des Bahnhofsgebäudes. Dort gab er Passepartout die Weisung, 2 Billets erster Klasse nach Paris zu lösen. Als er sich umdrehte, erblickte er seine 5 Kollegen aus dem Reformclub.